möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute am 26. Januar hier in der FEG Dortmund zum Gottesdienst. Ich möchte Sie begrüßen, nicht nur hier im Saal, ich möchte Sie begrüßen, die vielleicht hinten noch im Foyer sind oder in dem Kleinkindraum nebenan, die sozusagen auf Hörweite sind. Ich möchte auch die begrüßen, die wir jetzt weder sehen noch hören können, nämlich die, die die Aufnahme anhören, die auch immer wieder fleißig von unserer Homepage runtergeladen wird. Euch allen ein herzliches Willkommen. Ja, und wir haben auch noch was anderes. Wie spät haben wir es eigentlich? In Ecuador? Wer weiß, wie spät es in Ecuador ist? Kurz nach vier, genau, die sind 6 Stunden hinterher. Und ich möchte ganz herzlich auch die Esther begrüßen, die Esther Neufeld, die heute mit sozusagen indirekt unter uns ist. Wir haben ja eine Kamera, die dient dazu, dass sie uns sehen kann. Und die Akustik wird auch direkt übertragen. Und wir haben am Ende des Gottesdienstes auch ein Interview mit ihr geplant. Also insofern auch Esther für dich herzlich willkommen. Wir lassen ihr immer noch etwas Zeit, zu sich zu kommen. Ja, wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Thema heute ist aus unserem Jahresthema, an das Jahresthema angelehnt. Das Jahresthema ist ja, glaube ich, letzten Gottesdienst auch schon vorgestellt worden, Glaube bewegt. Und dieses Quartal wollen wir uns mit dem Thema befassen, geistlich wachsen. Und das sozusagen so ein Grundthema, das, was uns heute befassen soll, was ist geistliches Wachstum? Zu dem Thema habe ich mir viele Gedanken gemacht, was kann man dazu sagen, das ist ja so ein bisschen schlecht zu greifen, geistliches Wachstum ist ja nichts, wo man sagen kann, da kann man etwas messen, so Glaubenspunkte 1 bis 10 kann man jetzt messen und dann kann man sagen, oh ja, bis dahin bin ich gewachsen und so müsste es weitergehen, ist ja ein bisschen komplexer das Thema. Wachsen, es kann auch sein, Glauben, es kann stagnieren heißen, es kann sogar heißen, Glauben verlieren. Also auch kein Wachstum, wie man es vielleicht so in der einfachen Form wachsen, wächst mal weiter. Es gibt viele Aspekte dabei. Ich habe mal jemanden gefragt, Wachstum, Glaubenswachstum, Wachsen im Glauben, wie siehst du das, was ist das? Und er hat mir ein interessantes Bild gesagt, er hat gesagt, ich empfinde das so wie ein Steigen auf einen Berg. Es passt nicht ganz das Bild, weil ich werde oben nie ankommen, weil das ist ein ständiger Prozess, ist ein Vorwärtsgehen. Es gibt Zeiten, da blicke ich zurück und sehe, da hat sich einiges getan. Da hat sich einiges verändert. Und im Rückblick kann mir auch Gott dankbar sein, dass er uns begleitet hat, dass er uns immer wieder Kraft gegeben hat, dass er uns geführt hat. Aber zurückschauen, glaube ich, ist heute nicht das Thema, sondern vorwärts gehen, geistig wachsen. Wie sieht das aus? Ja, wir wollen zusammen singen, und zwar das Lied Ein neuer Tag beginnt. Thank you. wollen jetzt einen kleinen Blick tun in das, was so in der Vergangenheit war, beziehungsweise aktuell läuft, beziehungsweise in der Zukunft läuft. Und wegen einer ganz aktuellen Sache hatte ich den Thomas kurz vorgebeten.
Schönen guten Morgen. Ich soll euch alle ganz herzlich grüßen von unserem Bruder Jürgen Petrat. Mit dem habe ich gestern telefoniert. Der hatte in dieser Woche eine Untersuchung und leider hat man eine Verschlechterung seines Zustandes festgestellt. Die Ärzte überlegen jetzt noch, was die beste Art der Behandlung ist. Das wird jetzt in dieser Woche entschieden. Er lässt die Gemeinde aber ganz herzlich grüßen und bittet um unsere Fürbitte für ihn. Er liegt im Moment in einem etwas tiefen Loch, weil in den letzten Monaten hatte sich sein Zustand deutlich gebessert und das ist jetzt auch für ihn ein echter Rückschritt.
Wir wollen für ihn beten. Herr, wir wollen heute von Wachstum reden und hören, dass es Wachstum auch ganz negativ geht. Wenn Krankheit uns beschwert. Herr, du weißt, wie schwer es für Menschen ist, wenn sie solch schwere Krankheit vor Augen haben. Und ganz besonders, wenn es aufwärts ging und man dann wieder solche Rückschläge wieder hat. Herr, wir wollen dich darum bitten, dass du dem Yogi ganz nahe bist, dass du ihm Mut gibst, dass du ihm Kraft gibst. Herr, wir fragen uns manchmal, warum manches so sein muss, was der Sinn daran ist. Herr, und wir verstehen das oft nicht. Wir wollen dich bitten für Yogi, dass er sich geborgen fühlt, auch wenn er es nicht verstehen kann, was mit ihm passiert, dass er weiß, dass du ihn nicht loslässt. Und hab Dank, dass der Glaube uns den Halt gibt. Egal was passiert, nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Herr, dieses Bewusstsein schenke ihn immer mal wieder. Amen. Es gibt aber auch ganz andere Anlässe, die es hierzu anzusagen gibt, die ganz froh sind. Letzten Sonntag am 19. hat die Familie Hamacher einen Sohn bekommen, einen Nikolas. Mir wurde geschrieben, dass Mutter und Kind der ganzen Familie es sehr gut geht und dass sie seit Mittwoch wieder zu Hause sind und sehr glücklich sind. Von unseren Missionspatenschaften haben wir diese Woche auch etwas gehört. Es kam eine Mail, das Fix und Fax, wie es mal genannt wird, von der Familie Pascha aus Brasilien. Dort wird berichtet von Kinderfreizeiten, die zurzeit dort laufen. Wer die Mail nicht hat, kann einfach Bescheid sagen. Das ist ganz interessant. Da sind auch Bilder bei, auch Links auf Videos. Die sind da ganz rührig, immer auch zu kommunizieren. Das ist eine tolle Sache. Dann gehen wir ein wenig in die Zukunft. Was liegt vor uns? Diese Woche wieder Pastorenbüro Arne Völkel. Anmeldung, wie immer, ist empfohlen. Nächsten Sonntag ist dann Gottesdienst mit Familienzeit. Die Woche drauf gibt es zwei besondere Veranstaltungen gleich. Und zwar am Donnerstag um 19.30 Uhr Atempause für Frauen aus dem Leben von Sabine Ball. Und gleich zwei Tage später am Samstag um 9 Uhr im Werksaal der Dortmunder Stadtwerke das Frühstückstreffen für Frauen. Starten statt warten. Wie sie aufhören, sich selbst im Weg zu stehen mit Dorothea Gersdorf. Für die etwas weitere Terminplanung sei gesagt, dass am Dienstag, dem 18. März, die Gemeindeversammlung um 20 Uhr hier ist. Und für die, die noch weiter planen, die mögen sich schon mal einmal notieren, dass die Gemeindefreizeit vom 22. bis 24. August in Hattingen stattfindet. Anmeldungen findet ihr in den Gemeindefächern und am Infotisch. Wer mitplanen will, ist herzlich eingeladen, am Dienstag, dem 18. Februar um 20 Uhr im Gemeindehaus dabei zu sein. Alle weiteren Termine finden sich auch auf unserer Homepage beziehungsweise der vollständige Terminplan in unserem Gemeinde-Wiki. Wir wollen jetzt zusammen beten und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Herr, wir wollen dir Dank sagen für den neuen Tag, den du uns schenkst. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Für das Gute, das uns schon so selbstverständlich geworden ist. Wenn ich so denke, dass wir kein Problem mit Essen haben, wenn ich daran denke, dass wir hier in unserem Land unseren Glauben leben können, ohne Einschränkungen. Hab Dank, Herr, für die Geburt, dass alles gut verlaufen ist, von Nikolaus Hamacher. Hab Dank, dass du dort immer wieder neues Leben schenkst. Und wir wollen dich bitten, dass du auch dort gutes Wachstum schenkst und Kraft für die Eltern, die jetzt auch wieder mit der Umstellung klarkommen müssen. Und Dank für die Freude, die sie sicherlich an diesen Kindern noch haben dürfen. Herr, wir wollen dich bitten, für die verschiedenen Gruppen, die hier im Haus jetzt sind, für die Kinder in dem Kindergottesdienst und den anderen Kindergruppen. Herr, wir wollen dich bitten für die Kranken. Wir haben ja eben schon für Yogi gebeten, aber auch die anderen, die heute nicht da sein können, die niedergeschlagen sind. Herr, wir wollen dich bitten für unsere Regierung hier in der Stadt, in Dortmund, Düsseldorf, Berlin, auch für die EU, Herr. Regierungen, die das Beste für die Menschen tun wollen und sollen, was nicht immer gelingt, aber Herr, wir wollen dich bitten, dass sie von dir geführt werden, auch wenn sie es vielleicht manchmal gar nicht merken. Herr, wir wollen dich bitten für Gegenden in der Welt, wo Unruhe ist. Wir sehen die Bilder im Fernsehen von Kiew und ich denke da manches Mal, da möchte ich nicht tauschen wollen. Hab Dank, dass wir hier Frieden haben. Herr, wir wollen dich bitten für Menschen in Krieg, in Hunger. Sei du ihnen nahe. Herr, wir wollen zusammen beten mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel. Wir wollen jetzt wieder zusammen ein Lied singen, und zwar "Dass dein Wort in meinem Herzen tiefe Wurzeln schlägt". Dabei wollen wir auch die Kollekte einsammeln. Thank you.
Glaube bewegt. Mit diesem Statement wollen wir uns 2014 auf den Weg machen und unsere Gemeindevision ein Licht in Dortmund sein, mit neuem Leben füllen bzw. mit neuem Leben füllen lassen, denn Leben kommt immer von Jesus. Und in den ersten 3 Monaten soll es dann ganz konkret um geistlich wachsen gehen, geistliches Wachstum. Das ist einer der 4 Aufträge, die wir als Gemeinde von Gott empfangen haben. Nun gibt es ein Problem mit dem Begriff geistlich wachsen, geistliches Wachstum, denn dieser Begriff kommt so gar nicht in der Bibel vor. Natürlich finden sich die Worte geistlich und wachsen jeweils für sich in der Bibel. Das Wachsen meint dann ein natürliches Wachstum von Pflanzen, Tieren, Menschen, manchmal auch übertragen gebraucht, wachsen in der Liebe oder im Glauben. Und geistlich, da, das wird dann schon interessanter, steht im griechischen Grundtext ein Wort, das sprachlich sich unmittelbar ableitet von Heiligem Geist. Und so wie bläulich dann eine Farbe meint, die etwas mit Blau zu tun hat, meint geistlich, dass jemand oder etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat, dass etwas in der Art und Weise geschieht, die dem Heiligen Geist entspricht. Na gut, geistlich Wachstum meint dann also, dass ein Mensch wächst und sich entwickelt und dass diese Entwicklung mit Gottes Geist, mit dem Heiligen Geist, also mit Glauben, mit Gott zu tun hat. Aber was ist das für ein Wachstum? Wie vollzieht sich das? Wohin? Wozu? Und weil dieser Begriff etwas unklar ist, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was mit geistlichem Wachsen gemeint sei. Und ich möchte in meiner Predigt 3 solcher Vorstellungen aufgreifen, die ich für ein Missverständnis halte. Ich möchte sie vorstellen und ich möchte dem vielleicht auch etwas überzeichnen und dem ein Verständnis gegenüberstellen, das ich vom Predigtext heute gewinne. Natürlich ist auch in jedem Missverständnis ein Stück Wahrheit enthalten, aber das werden wir ja gleich sehen. Und ich komme jetzt zu dem ersten Verständnis bzw. Missverständnis. Geistliches Wachstum als Sport, als Leistungssport. Am letzten Sonntag gab es ein geniales, wie ich fand, Anspiel von Silke Hahn. Geistlich wachsen als eine Art Checkliste zum Abhaken. Und wenn ich alles geschafft habe, dann kriege ich den schwarzen Gürtel im Glauben. Wer sich im Kampfsport auskennt, weiß, dass man einen schwarzen Gürtel nicht so ohne weiteres kriegt. Da ist es dann mit einmal Trainieren in der Woche nicht mehr getan. So kriegt man den gelben Gürtel, vielleicht auch den orangen noch, aber bei grün, blau, braun und erst recht schwarz, da wachsen die Herausforderungen. Es braucht mehr und mehr Training, Wettkämpfe kommen dazu, Ausdauertraining, Einzeltraining, Trainingscamps, das ist Leistungssport. Also, nach diesem Verständnis von geistlichem Wachstum wachsen dann auch die Herausforderungen im Glauben. Am Anfang, da betest du vielleicht 1 bis 2 Tage, betest du einmal alle 1 bis 2 Tage. Dann steigert sich das. Du betest vielleicht täglich, dann 2-mal täglich, dann 3-mal täglich. Und irgendwann dann, das ist dann der schwarze Gurt, betest du täglich, ohne Unterlass, rund um die Uhr. Oder am Anfang liest du ab und zu in der Bibel einzelne Verse und freust dich, wenn dich ein Bibelwort anspricht. Und dann kommen die Bibellesepläne täglich 4 bis 5 Verse und das wird mehr. 7, 8 Kapitel am Tag. Das Neue Testament wird alle paar Wochen einmal komplett durchgelesen. Das Alte Testament mindestens einmal im Jahr. Oder am Anfang des Glaubensweges arbeitest du ein bisschen mit im Hauskreis vielleicht und dann wird es immer mehr. Gottesdienstleitung, Leitung eines Dienstbereiches und am Ende ist Mitarbeit in der Gemeinde dein Hobby, deine Leidenschaft und dein Beruf. Du bist Vollzeitler. Schwarzer Gurt. Ich könnte so weitermachen. Eins ist klar, wenn das geistliches Wachstum ist, das ist nichts für jeden. Da steigen viele aus. Das ist nur was für eine Elite. Leistungssport halt. Das ist wie wenn man auf den Berg steigt und ja, das Fußvolk bleibt dann irgendwann am Basiscamp stehen Und die richtig harten Profis, die steigen auf zum Gipfel. Und ich möchte diesem Verständnis, Missverständnis sicherlich etwas überzeichnet, aber ich sehe auch für mich da durchaus Anhaltspunkte, dass solch ein Denken da ist, möchte dem ein Verständnis gegenüberstellen. Und zwar ist der Predigtext für heute aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Und bevor ich diesen kurzen Text lese, möchte ich den Zusammenhang deutlich machen. Der Apostel Paulus und Silas, einer seiner besten Mitarbeiter, kamen im Jahr 49 nach Christus nach Thessaloniki, der Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien. Man kann das in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Und Paulus spricht dort offen über seinen Glauben. Er verkündet öffentlich alles, was er über Jesus zu sagen hat. Zuerst tut er das in der jüdischen Synagoge, aber die Leute dort werden nicht mit Paulus warm und so geht er zu den griechischen Bürgern der Stadt. Er lebt unter ihnen, er sucht sich eine Arbeit, er teilt sein Glauben und er teilt sein Leben mit ihnen. Vertrauen wächst, eine ganz tiefe Verbundenheit entsteht. Viele schließen sich Paulus und Silas an, eine Gemeinde wird gegründet. Leider müssen dann Paulus und Silas Thessaloniki schnell verlassen. Es gibt Ärger wegen ihres öffentlichen Auftretens, aber Paulus fühlt sich der Gemeinde in Thessaloniki weiter eng verbunden. Und er ist sehr besorgt darum, wie es ihnen geht, ob sie ihren Glauben behalten oder ob sie ihn vielleicht unter dem Druck der Öffentlichkeit aufgeben. So schickt er Timotheus, einen anderen seiner Mitarbeiter, dorthin und der bringt ihm wieder wirklich gute Nachrichten. Trotz Verfolgung haben die Christen in Thessaloniki ihren Glauben bewahrt. Sie leben eng verbunden mit Jesus. Sie zeigen eine unerschütterliche Hoffnung aufgrund ihres Glaubens und sie halten in Liebe zusammen. Sie geben das letzte Hemd wortwörtlich füreinander. Paulus ist dankbar und glücklich. Und dann schreibt er ihnen: Brüder und die Schwestern, die sind da sicherlich auch angesprochen gewesen. Brüder, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiter Fortschritte macht. Noch einmal, Brüder, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiter Fortschritte macht. Von diesem Text her verstehe ich geistlich wachsen folgendermaßen. Zunehmend leben, um Gott zu gefallen. Oder darin Fortschritte machen, zu leben, um Gott zu gefallen. Das ist mein Versuch einer Definition von diesem Bibeltext her. Jetzt sagt vielleicht jemand: Moment mal, da fehlt doch noch was. Wo bleibt der Heilige Geist? Und geht es nicht hier einfach nur um ein paar Verhaltensregeln? Also, der Heilige Geist kommt ein paar Verse später gleich auch. Nachdem Paulus nämlich nach diesem Vers, den ich jetzt gelesen habe, einige Beispiele bringt für ein Leben, das Gott gefällt, zum Beispiel kein Ehebruch, liebevoller, wertschätzender Umgang mit Sexualität in der Ehe, kein Betrug im Geschäftsleben, dann schreibt er den Thessalonichern: Es ist Gott, Vers 8, der euch ja mit seinem Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Es ist Gott, der euch mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dass ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Und jetzt wird es eine runde Sache. Leben, wie es Gott gefällt, das fängt damit an, dass Gott uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und das bedeutet, dass wir wirklich eine volle Dosis seiner Liebe bekommen. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unser Herz. Das bedeutet, dass wir Vergebung empfangen. Ein ganz tiefes Wissen: Ich bin angenommen, ich bin okay, trotz meiner Fehler. Dass der Heilige Geist uns erfüllt, bedeutet, dass wir mit Jesus leben, dass Jesus in uns lebt, dass wir wirklich verbunden sind mit ihm. Das ist geistliches Leben. Hast du diese Erfahrung? Machst du diese Erfahrung aktuell? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst, nach vorne. Wir beten gerne füreinander, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden und diese Erfahrung mit Gottes Geist machen. Und dann, wenn der Geist Gottes uns erfüllt, dann passiert Folgendes. Dann willst du Gott gefallen. Nicht aus Opportunismus, aus Anpassung, weil du sagst, ja, der Gott, der ist so übermächtig und dominant, da muss ich so ihm einfach gefallen. Nicht aus Angst, weil du sagst, ja, wenn ich Gott nicht gefalle, dann kriege ich einen auf den Deckel, dann werde ich bestraft. Sondern wir wollen Gott gefallen, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, weil wir seine Liebe erwidern wollen. So wie ein Mann seiner Frau, die ihn liebt, gefallen will oder umgekehrt. Jesus hat das mal so gesagt, Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Also, der Heilige Geist erfüllt uns und dann wollen wir Gott gefallen und dann können wir so leben, wie es Gott gefällt, weil wir durch den Heiligen Geist in einer Beziehung mit Gott leben und dann wissen wir, was Gott will. Nicht aus einem Gesetzbuch, sondern weil wir mit Gott im Gespräch sind. Dabei spielt natürlich die Bibel eine wichtige Rolle. Aber ohne diese lebendige Beziehung zu Gott, ohne dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat durch seinen Geist, können wir die Bibel nur als ein Gesetzbuch missverstehen. Ich erwähne immer wieder eine Geschichte, erzähle immer wieder gerne eine Geschichte, die ich mal vor langer Zeit schon gehört habe. Da ist also ein Mann zum Glauben gekommen. Dieser Mann hatte vorher die Angewohnheit, einmal in der Woche in das Kino seiner kleinen Stadt, wo er zu Hause war, zu gehen. Da war Kinotag und da gab es zu einem besonders günstigen Tarif immer einen Film zu sehen. Nun war er zum Glauben gekommen und er beschäftigte sich mit der Frage, ist das denn jetzt als Christ okay, wenn ich dort weiter wöchentlich mir meinen Film anschaue? Es ist mal ganz egal, wie er zu dieser Fragestellung gekommen ist. Er ging mit dieser Frage zu seinem Pastor. Und der Pastor sagte ihm, mach doch mal Folgendes. Geh mit Jesus ins Kino. Und dann frag Jesus mal, ob er sich da wohlfühlt und was er von dem Film hält. Der Mann hat das wörtlich genommen. Er löste an der Kasse gleich 2 Karten, so jedenfalls die Erzählung. Und die Verkäuferin an der Kasse sah sich erstaunt um und sagte, ja, aber Sie sind doch alleine. Nee, sagte er, ich bin hier zu zweit unterwegs, Jesus ist bei mir. Also, er saß da, sah sich den Film an und kam zum Schluss, dass Jesus den Film nicht mochte. Und ging wieder aus dem Kino. Das ist aber etwas ganz anderes, als wenn er hätte gesagt bekommen, als Christ darfst du nicht ins Kino oder als Christ darfst du den und den Film nicht sehen. Ja? Der Heilige Geist erfüllt uns und wir können leben, wie es Gott gefällt, weil wir verstehen, was Gott gefällt und nicht, weil wir das wirklich auch nachvollziehen können und für gut heißen können. Und wir können so leben, wie es Gott gefällt, weil der Heilige Geist uns die Kraft gibt, uns zu verändern. Weil unser Denken sich verändert, unser Fühlen, unser Herz sich verändert, da, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Und das bleibt so. Das ist ein Weg. Also, zurück zu unserem Missverständnis Nummer 1. Geistliches Wachstum ist Leistungssport. Der Leistungssport ist davon gekennzeichnet, dass genug nicht genug ist. Dass ich ständig an meine Grenzen gehe, ständig versuche, mich zu verbessern. Der Apostel Paulus aber sagt zu den Thessalonichern, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen und ihr lebt auch schon so. Wir haben das vorhin gesehen. Dem Paulus ist es ernst darin. Er ist wirklich von Herzen dankbar für die gute Entwicklung der Gemeinde in Thessalonich, für die tolle geistliche, dem tollen geistlichen Werdegang der Christen dort. Das ist der Ausgangspunkt hier für geistliches Wachstum. Ihr macht das schon gut. Paulus setzt nicht bei Defiziten an und er sagt, ja, euer Gebetsleben ist erbärmlich, das lässt noch viel zu wünschen übrig. Und euer Bibellesen, da will ich erst mal gar nicht von reden. Und wie ihr das alles im Glauben umsetzt, da hätte ich auch noch viel zu sagen. Nein, Paulus sagt uneingeschränkt, ich freue mich über euch. Ihr lebt ja schon so. Und im selben Atemzug sagt er dann, und nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Wie passt das jetzt zusammen? Sind die jetzt in Thessalonich nur okay? Oder müssen sie noch viel lernen? Können sie das schon leben, wie es Gott gefällt? Oder können sie es nicht? Für uns passt das nicht zusammen. Für uns klingt das wie ein Widerspruch. Aber das passt zusammen, weil es um Leben geht, um geistliches Leben. Und Leben ist ohne Wachstum nicht denkbar. Also ich habe gestern diesen wunderschönen kleinen Drachenbaum erstanden. Also ich denke, der lebt. Wenn ich den weiter gieße, da muss ich wahrscheinlich meine Frau um Hilfe bitten, aber weil ich da nicht so zuverlässig bin. Aber wenn ich den weiter gieße und gelegentlich dünge, dann wird der wachsen. Das könnte ich messen. Der wird wahrscheinlich nicht rasend schnell wachsen, aber man könnte das genau nachmessen. Der wächst jeden Tag ein Stück, jede Stunde letztlich, jede Minute, weil er lebt, weil er lebendig ist. Und genau das Gleiche gilt für Beziehungen. Eine lebendige Beziehung, die entwickelt sich, die ist in einem Prozess. Und wenn sie sich nicht verändert, nicht mehr entwickelt eine Beziehung, dann ist sie nicht wirklich lebendig. Und so ist das auch mit dem Glauben. Lebendiger Glaube, der entwickelt sich. Wenn wir in einer Beziehung, wenn wir geistliches Leben haben, ein Leben, in dem der Heilige Geist ist, dann entwickeln wir uns. Da kommt das Motto für unser Jahr ins Spiel. Glaube bewegt. Ja, Gott bewegt uns. Das ist das Geheimnis von geistlichem Wachstum und von geistlichem Glauben. Du weißt dich auf der einen Seite mehr geliebt und mehr angenommen, als du es dir jemals erhofft und erträumt hast. Und gleichzeitig weißt du, dass es gut und notwendig ist zu wachsen, dass du noch nicht fertig bist, weil es Dinge gibt in dir, die noch nicht zu Gott passen. Glaube bewegt uns, bewegt dich und mich. Der Heilige Geist bewegt dich und mich. Er verändert uns, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist geistliches Wachstum. Ganz anders als Leistungssport. Nun gibt es ein zweites Missverständnis, auf das ich gestoßen bin. Nämlich, geistliches Wachstum geschieht ganz automatisch. Können wir jetzt sagen, also so eine Pflanze wächst ja doch auch relativ automatisch. Und ist das nicht mit dem geistlichen Wachstum auch so, wie Kinder wachsen? Ja, da machen wir uns ja auch keinen Kopf, dass die wachsen, die kriegen gut zu essen und zu trinken, sie werden versorgt. Und dann wachsen sie je nach Appetit, schneller oder langsamer. Und irgendwann sind unsere Kinder dann ausgewachsen. Für geistliches Wachstum würde das dann bedeuten, es gibt eine Phase in meinem Glauben, da verändert sich viel bei mir, da entwickle ich mich. Oft ist das am Anfang des Glaubens, wenn ich zum Glauben gekommen bin, wenn jemand zum Glauben gekommen ist. Aber irgendwann, dann habe ich die Dinge alle kapiert, die für den Glauben wichtig sind, habe mein Verhalten angepasst und dann ist es gut, dann bin ich Christ. Ausgewachsen. Aber Paulus sagt, erstens, ihr habt es von uns gelernt, wie man geistlich wächst, wie man leben soll, um Gott zu gefallen. Und Lernen, das ist ein bewusster Vorgang, ist kein Automatismus. Da ist unsere Entscheidung notwendig. Ja, ich will wachsen. Und dann sagt er, nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dass ihr darin weiter Fortschritte macht. Das heißt, zum geistlichen Wachstum kann man auffordern. Da kann man gebeten und ermahnt werden. Und das heißt dann aber auch, geistliches Wachstum diese Entwicklung in einem Leben, um Gott zu gefallen, das ist deine und meine Entscheidung, uns vom Heiligen Geist bewegen zu lassen. Und das geschieht nicht automatisch. Zunächst mal setzt das natürlich voraus, dass ich mit Jesus im Gespräch bin, dass der Heilige Geist zu mir reden kann. Dann aber auch, dass ich mich von meinen Mitchristen ansprechen lasse, in Frage stellen lasse. Und dann ist die spannende Frage, was mache ich damit? Und allzu oft kenne ich das gar nicht mal mit bösen Absichten, dass ich sage, ja, hier spüre ich, hier sollte ich was tun. Das wäre ganz gut, wenn ich da mal anrufen würde, wenn ich da mal einen Brief schreiben würde. Das wäre mal ganz gut, wenn ich diese Sache angehen würde. Und dann geht das schlicht und ergreifend unter, weil es zu viele Dinge in meinem Leben gibt, in unserem Leben gibt. Geistliches Wachstum hat damit zu tun, dass ich bereit bin, wenn ich etwas von Gott wahrgenommen habe, wo ich die Ahnung habe, hier will Jesus etwas von mir, dass ich das dann auf den Weg bringe und nicht hinten anstelle und sage, später mal, vielleicht, irgendwann. Und ein drittes Verständnis, Missverständnis möchte ich hier auch noch erwähnen. Geistliches Wachstum meint, ich komme Jesus immer näher und gewinne immer mehr Abstand von der Welt. Also geistlich wachsen, ich verstehe immer besser, was Gott will. Ich und Jesus, wir sind uns immer vertrauter und näher beieinander und deswegen habe ich auch immer mehr Abstand von der Welt um mich herum und von den Menschen bin ich immer weniger abhängig. Es geht immer höher hinauf. Und wenn mir mal einer so richtig vors Schienbein tritt, dann juckt mich das gar nicht mehr. Weil ich bin dann ja mit Jesus schon weit fortgeschritten, weit gewachsen. Und wenn ich jetzt nochmal diese Definition, die ich aus diesem Bibelvers gewonnen habe, geistliches Wachstum ist zunehmend Leben, wie es Gott gefällt, gegenüberstelle, das Leben, was das Wort Leben, was da gemeint ist, das meint im griechischen Grundtext Wandel, Lebenswandel. Es geht da um unseren Alltag, nicht um eine hohe Sphäre, abgehoben geistlich, weit weg vom Alltag. Es geht um Schlafen, Essen, Körperpflege, Arbeit, Familie, Freunde, Einkaufen, Autofahren, Müll wegbringen. Was weiß ich. Geistliches Leben meint, dass wir in alledem uns vom Heiligen Geist bewegen lassen und dann so leben, wie es Gott gefällt. Da wird Glauben unendlich praktisch im Alltag. Der Geist Gottes kommt, so heißt es in der Bibel, in unser Fleisch, in unsere körperliche Existenz. Geistliches Leben, das meint eben nicht, dass ich stille Zeit mache und die stille Zeit immer größer wird. Natürlich brauchen wir stille Zeit. Aber geistliches Leben erschöpft sich nicht in stiller Zeit, sondern besteht darin, dass das, was ich in der stillen Zeit von Gott empfange, dass ich das mitnehme in mein Auto, an meinen Arbeitsplatz, da, wo ich unterwegs bin, wenn ich einkaufe. Und dass ich dann höre, was Gott will, dass ich es verstehe und dass ich danach lebe, dass ich mich bewegen lasse von Gottes Geist. Und bei diesem Missverständnis, habe ich gesagt, gehört dann vielleicht auch dazu, dass ich sage, ich brauche so ganz viel Abstand von anderen. Und Paulus macht aber deutlich, nee, diese Art geistlichen Wachstums, das lernst du von anderen. Ein Leben, um Gott zu lernen, das kann man bei anderen sehen und verstehen und davon lernen. Man kann andere bitten und ermahnen, geistlich zu leben und zu wachsen. Und jetzt habe ich einfach die Frage an dich und mich. Wer kann und darf dich bitten und ermahnen, geistlich zu wachsen? Wer kann und darf auf dein Leben schauen und dich ermahnen? Und das Wort für ermahnen heißt im Griechischen immer auch ermutigen und trösten. Wo ist das möglich? In einer Freundschaft? Hast du einen Freund, eine Freundin, die das so tut? Geschieht das in deiner Ehe? Kann das dein Ehepartner tun? Hast du einen Hauskreis, wo das möglich ist? Hast du eine Minigruppe? Wir werden geistlich nur wachsen, wenn wir da an dieser Stelle auch auf der zwischenmenschlichen Ebene andere haben, die uns ermahnen, trösten, ermutigen. Und das gewinnt Ausstrahlung. Auch diese Gemeinschaft, die wir auf unserem Weg geistlichen Wachstums haben, das werden andere sehen und wahrnehmen. Und dann sind wir ein Licht. Ein Licht in Dortmund? Ja, also wir, so geht es mir zumindest, ich habe das gesehen, ich hoffe, ihr konntet es nachvollziehen. Geistliches Wachstum ist kein Leistungssport. Es ist aber auch kein Selbstläufer. Und es ist nichts Abgehobenes. Es ist geerdet. Es ist in unserem Alltag drin. Es hat etwas mit anderen zu tun. Und geistliches Wachstum, wenn wir geistlich uns entwickeln, vom Geist her angetrieben, ein Leben führen, das Gott gefällt, dann sind wir für andere ein Segen, ein Licht. Amen.
Anbefehlen, sein Leben anbefehlen, weil ich Jesus vertraue. Sein Leben verändern zu lassen und mit dabei zu sein bei ihm in diesem Veränderungsprozess, weil ich Jesus vertraue. Es gibt ein ganz altes Lied von Paul Gerhardt: Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Leben, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, der deinen Fuß gehen kann. Recht schön, wir singen die ersten vier Strophen. Man hört in diesem Lied auch einfach, dass es nicht um Gesetz geht, sondern es geht immer um ein gemeinsames mit Christus, mit Gott. Wir wollen gemeinsam zu dieser Anbetungszeit aufstehen.
Stark und wild, und fühlst du Stand und Wiesen, was dein
dieses Haus ist dein Haus, wirke hier, wie es dir gefällt. Ich denke, wir können Jesus einladen zu wirken in unserem Leben, seinem Haus, weil Jesus sagt, ich will bei euch Wohnung machen und ich will dieses Haus gestalten, ich will mit euch unterwegs sein. Hörst meine Worte, fülle alles aus.
Gott,
Loszulassen, was mich hält. Vieles muss noch anders werden, bis es passt in Gottes Welt. Jeden Tag ein Stückchen sterben wäre für mich eine negative Aussage, wenn nicht dieser eine Satz hier enthalten ist in diesem Lied. Einfach weil ich vertraue, mir bleibt nichts als zu vertrauen, dass du meine Sehnsucht stillst. Und ich glaube, das will Jesus. Jesus will unser Leben verändern. Er will die tiefe Sehnsucht, die wir haben, stillen. Und deshalb dürfen wir loslassen, und deshalb, da dürfen sich Dinge in unserem Leben auch verändern. gewünscht, dass du zunimmst, Herr, dass du unser Leben veränderst. Wir haben einfach gehört, Wachstum geschieht durch dich und mit dir. Geschieht nicht, weil wir zu Leistungssportlern werden, geschieht nicht, weil wir irgendwelche besonderen Voraussetzungen mitbringen, sondern geschieht einfach, weil wir mit dir in enger Verbindung stehen. Und Herr, wir vertrauen dir einfach, dass du Leben schaffst, das auch für uns einfach zur tiefen Erfüllung wird, Herr, und letztendlich auch zum Ziel führt.
Wie schon angekündigt, wollen wir jetzt horchen und sehen, wenn alles klappt, und uns mit Esther unterhalten. Viele tausend Kilometer entfernt, die Technik macht es möglich. Auch eine tolle Sache.
Schönen guten Morgen, Esther. Zur Erinnerung, Esther ist Missionarin, die von unserer Gemeinde durch Gebet und Spenden unterstützt wird. Wir nennen das Missionspartnerschaft. Sie lebt seit Dezember wieder in Ecuador, in Quito, direkt auf dem Äquator. Mission und Evangelisation liegen ihr am Herzen. Sie hat vor allem mit Ecuadorianern zu tun, die sich auf missionarische Arbeit vorbereiten. In der heutigen Zeit geht ja Mission nicht nur von Europa oder Amerika aus, nach Asien, Afrika, Südamerika, sondern auch in die entgegengesetzte Richtung. Ja, Esther, schön, dass du für uns früh aufgestanden bist.
Genau, das war jetzt ein bisschen schwer.
Wir grüßen dich aus Dortmund. Gleich mal vorneweg.
Oh Leute, ist das schön.
Ich habe mir das auf dem Atlas mal angeguckt. Quito auf dem Äquator auf 2800 Meter, das ist so hoch wie die Zugspitze. Wie ist denn das? Das ist eine ziemliche Umstellung, ein Neuanfang in neuem Klima. Ist da die Luft nicht manchmal etwas dünn? Wie geht's dir damit?
Ja, also daran gewöhnt man sich eigentlich nicht, dass es so wenig Sauerstoff gibt. Wenn ihr hier auf Besuch kommt, dann habt ihr vielleicht erstmal Kopfschmerzen oder Übelkeit. Mit etwas Mate oder Coca-Tee geht's dann auch wieder weg. Damit habe ich jetzt weniger Schwierigkeiten, aber man wird doch schneller müde auf der Höhe. Und selbst der Johannes von Dewitz, der ja mit einer Jüngerschaftsgruppe von Jugend mit einer Mission hier war, der sagte, ja, wenn es so bergauf geht, da kommt er so richtig ins Schnaufen, da bleibt einem die Luft weg. Das stimmt schon.
Ja, Esther, du hast berichtet und wir hatten für dich gebetet, dass du eine Wohnung findest, nachdem du in Deutschland ja viel hin und her gezogen bist. Das hat ganz prompt geklappt. Erzähl doch mal gerade, du wohnst also in der Nähe von einer Missionarsfamilie. Wie klappt das so dort?
Also ja, ihr seht mich hier in meiner neuen Wohnung und für mich ist das so ein Geschenk. Ich habe ja nicht mal angefangen zu suchen. An meinem zweiten Tag hier in Quito, da bekam ich diese E-Mail, wir suchen Untermieter. Das ist eine amerikanische Familie von einer anderen Mission jetzt. Und ich dachte, na ja, dann schaue ich es mir mal an. Und es ist wirklich ideal, genau das, was ich mir gewünscht habe, an sich noch mehr als, was ich mir hätte vorstellen können, was möglich ist. Also ich fühle mich hier sicher. Es ist etwas oberhalb vom Stadtkern, das heißt, die Luftverschmutzung ist hier nicht ganz so heftig als unten, da wo ich arbeite. Ich fühle mich sehr wohl im Kontakt mit dieser Familie. Scott und Christy Edwin haben 4 Kinder. Die Jüngsten, also die toben schon mal durchs Haus und durch den Garten, aber das stört mich jetzt nicht so wie Autolärm oder andere technische Geräusche. Scott und sein ältester Sohn haben mir auch beim Umzug geholfen und der repariert mir einen tropfenden Wasserhahn und dübelt mir die Regale an die Wand. Also ich fühle mich rundum verwöhnt jetzt im Kontakt mit dieser Familie. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Und das ist mir natürlich ein Anliegen, dass diese gute Beziehung auch bleibt. Das ist nicht selbstverständlich.
Da freuen wir uns mit dir, dass du auch gleich ein Stück Familienanschluss hast. Als Alleinstehende ist das ja auch schön, ab und zu mal Kinderlärm im Haus zu haben. Dann erzähl doch mal, neu ist ja auch die Arbeit und die Arbeitsstelle und einige Kollegen. Wie ist das? Gibt es einen Kollegen, mit dem du dich besonders gut verstehst vielleicht, von dem du ein bisschen erzählen magst?
Wir sind ein interkulturelles Team, Leute aus den USA, aus Ecuador, aus Peru und dann kommen halt noch die Missionare in Vorbereitung dazu. Und ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar für dieses Team. Es herrscht einmal Offenheit, wir begegnen einander alle auf Augenhöhe. Ich habe einen sehr guten Vorgesetzten, Carlos Pinto, Ach, das muss ich noch erzählen. Das war ein kleines Wunder. Vor einem halben Jahr hatte er einen Autounfall. Das heißt, ihm ist ein Motorrad ins Auto hineingefahren, war zwar nur eine Delle und ein bisschen aufgekratzt, aber sobald ein wenig Blut fließt, da kommt die Polizei und nimmt erstmal alle Beteiligten gefangen. So ist es hier. So war Carlos erst mal für nur einen Tag im Gefängnis. Und jetzt am 9. Januar war dann der letzte Gerichtstermin. Und was dann alles so schief gehen kann, die Zeugen, die waren nicht mehr aufzufinden. Und der Rechtsanwalt ist korrupt und auch der Richter erwartete Schmiergelder. Und also es ist ein größeres Wunder, dass Carlos jetzt nicht im Gefängnis ist, sondern dass wir unsere Sitzungen also im Missionstrainingscenter machen können und ihn nicht im Gefängnis besuchen müssen. Ich habe einen sehr guten Vorgesetzten. Ich teile mein Büro mit seiner Frau. Sie ist allerdings nur selten da. Ich bin dann meistens alleine da. Aber mit Rebecca verstehe ich mich auch sehr gut und lerne jetzt so langsam die Missionarinnen in Vorbereitung kennen. Es sind jetzt drei Frauen, die für 3 Monate an diesem Mentoring-Kurs teilnehmen, 2 Ärztinnen aus Bolivien, die sich einmal auf Indien vorbereiten, die andere hat ein Herz für die Muslime in Frankreich und die dritte kommt aus der Hafenstadt Guayaquil, sie ist Graphic Designerin und möchte nach Ghana gehen. Und es ist ganz toll, jetzt auch mit diesen jüngeren Leuten, also die sind so um die 30, diesen Kontakt zu haben und sie ein Stück weit in dieser Vorbereitungsphase zu begleiten.
Ja, danke, dass du uns mit reinnimmst in deine Arbeit. Wir wollen jetzt auch noch für dich beten. Ich habe 2 aus der Gemeinde angesprochen. Bitte, ob die mal nach vorne kommen, damit die Esther auch das Gebet hier dann hören kann. Das geht nämlich nur durchs Mikrofon. Thomas, kannst du noch mit dazukommen? Den Neuanfang in Quito, dafür wollen wir beten. Auch deine Gesundheit, Energie bei der dünnen Luft, die neuen Kollegen, das Miteinander wohnen. Hast du noch 1, 2 Anliegen, wofür wir noch beten können? Wir müssen mal ein bisschen reinrücken, hier, damit sie uns
Gesundheit,
sieht.
Also ich habe noch immer heftige Rückenschmerzen. Also am ersten Tag, als ich hier ankam, es war von der Höhe wohl auch verursacht, dass es so viel heftiger war als sonst zwischen Hüfte und Nacken. Es tat einfach nur alles weh. Und die Entzündungen sind jetzt etwas zurückgegangen, aber ich bin doch noch ziemlich eingeschränkt in meiner Beweglichkeit. Und es tut einfach auch weh, Übungen zu machen und ich bin noch nicht voll einsatzfähig. Ein Neuanfang, für mich ist das auch die Chance, ein Neues zu pflügen oder wie es im ersten Vers der Bibel heißt, am Anfang schuf Gott und er teilte Licht von Finsternis und Wasser vom Festen und so. Für mich ist es jetzt wichtig, auch neue Richtlinien für mein Leben zu setzen. Wie gehe ich um jetzt mit meiner Wohnung? Wie viele Gäste nehme ich auf? Und wie weit ist es für mich jetzt auch mein Zufluchts- und Rückzugsort? Wie gehe ich mit meiner Zeiteinteilung um in meinen Beziehungen zu den Mitmenschen? Ich brauche selbst irgendwo auch jemanden, der für mich ein Bezugspartner ist und mal nachfragt, Esther, wie geht's dir denn eigentlich in deiner Beziehung zu Gott? Meine Einbindung in Gemeinde, in Hauskreis. All dieses ist ein Neuanfang. Ich möchte nicht wieder in alte Verhaltensmuster fallen, die mich krank machen, sondern mit Gottes Hilfe neue Richtlinien einschlagen.
Da wollen wir gern für dich beten, Esther. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen und wir 3 werden hier vorne stellvertretend für die Gemeinde für dich beten, Esther.
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für Esther, dass sie diesen neuen Schritt gewagt hat, wieder nach Quito auszureisen, diesmal in einer anderen Arbeit als vorher. Und ich möchte dich bitten in ihrem Wunsch, dass sie eine Arbeit findet, die sie erfüllt, bei der sie dir näher kommt und wo sie Menschen ausrüsten kann für den Dienst an der Welt. Und ich möchte dich bitten, dass sie
sich so in diese Arbeit hineinkniet, dass es wirklich gut für sie ist. Und dass sie nicht wieder ausbrennt, so wie beim letzten Mal, dass sie wirklich geheilt ist von dir und sich von dir gehalten weiß und sich auch in dich zurückfallen lassen kann. Dass sie eben keinen Leistungssport betreibt, sondern ein Leben führt, das dir wohlgefällt. Wir wollen dich bitten für ihre körperlichen Probleme, den Rücken, dass das bald wieder gut wird und dass sie sich wirklich wieder frei bewegen kann.
Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diese kostbare, wunderbare Frau, für den Mut, dass sie sich auf das Neue, was du für sie hast, eingelassen hast. Und wenn du uns an einen Platz stellst, dann gibst du die Fähigkeiten. Und dann wissen wir, dann stehen wir nicht alleine da. Und so möchten wir dir jetzt danken, dass du ein Neues in ihr schaffst und dass sie immer wieder genug Zeit hat. Und Esther kann nur so viel geben, wie sie selber hat. Und da beten wir für die Zeit, dass sie überrascht wird von dir, dass sie immer auftanken kann und dass sie auch Freunde findet oder auch so einen Mentor, der auch sie versteht und wo sie einfach auch was bekommt. Und bei allem Dienst auf alles Neue beten wir auch, dass du sie als Frau ausfüllst. Und da sie alleinstehend ist, bete ich auch dafür, dass du diesen Mangel ausfüllst und dass du ihr Ehepartner bist, dass sie keinen Mangel hat an gar nichts. Und so segnen wir dich, Esther, und du wirst mit Freude schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Sei gesegnet.
Ja, Vater, wir danken dir, dass Esther in unserem Auftrag, in deinem Auftrag dort in Ecuador im Einsatz ist. Wir bitten um deinen Segen. Wir bitten um Bewahrung in einer ganz anderen Umwelt. Wir bitten um Gesundheit. Und Vater, wir bitten auch für das ganze Team, in dem sie steht, besonders für die neuen, sich vorbereitenden Mitarbeiter, dass du auch weiterhin Missionare aussendest, die von dir weitersagen. Wir segnen dich, Esther. Danke, Herr, dass du sie lieb hast. Amen.
Zum Abschluss des Gottesdienstes möchte ich wieder darauf hinweisen, dort auf die Bänke, wer Gebet sucht, miteinander oder für sich beten lassen möchte, ist ganz herzlich eingeladen, diese Möglichkeit zu nutzen. Wer noch etwas Zeit hat, kann gerne verweilen, kann nach vorne kommen, sich diese schöne Dekoration ansehen oder kann rausgehen bei Kaffee und Tee, sich noch weiter mit anderen unterhalten, vielleicht das Thema noch etwas vertiefen oder einfach ein wenig näher in Kontakt kommen. Auch das Café 7 ist heute wieder geöffnet. Also unten im Keller, wer das nutzen möchte, auch das ist möglich. Ich möchte allen Mitwirkenden danken. Den Sichtbaren, wie hier am Klavier, der Band, der Technik. Dank sagen für die Predigt, auch jetzt für die Übertragung. Für den Begrüßungsdienst, den Infostand. Ihr merkt, das sind ganz viele Sachen. Aber auch die Unsichtbaren. Für den Hausmeister, der morgens die Heizung anmacht, dass wir nicht frieren, wenn wir hier sitzen. Die Deko, auf die habe ich gerade schon hingewiesen, für das Kaffee- und Tee-Team, Kaffee 7, Gott segne eure Arbeit. Wir wollen jetzt noch gemeinsam uns unter den Segen Gottes stellen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.